Wir hören einen wahrscheinlich ein berühmter Sänger zu Zeiten Davids. Gott ist dennoch Israels Trost für alle, die reinen Herzens sind. Ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen, mein Tritt wäre beinahe geglitten. Denn ich ereifere mich über die Ruhmredigen, da ich sah, dass es den Frevlern und Gottlosen soll es denn umsonst sein, dass ich mein Herz reinhielt und meine Hände in Unschuld wasche? Ich bin doch täglich geplagt und meine Züchtigung ist alle Morgen da. Hätte ich gedacht, ich will reden wie sie, siehe, dann hätte ich das Geschlecht deiner Kinder verraten. So sann ich nach, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu schwer, bis ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Ja, du stellst sie auf schlüpfrigen Grund und stürzest sie zu Boden. Wie werden sie so plötzlich zunichte? Sie gehen unter und nehmen ein Ende mit Schrecken. Wie ein Traum verschmäht wird, wenn man erwacht, so verschmähst du, Herr, ihr Bild, wenn du dich erhebst. Als es mir wehe tat im Herzen und mich stach in meinen Nieren, da war ich ein Narr und wusste nicht, ich war wie ein Tier vor dir. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rechten, die dir die Treue brechen. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Amen.
Gott, ich danke dir für diesen Text und für diesen Blick in das Innere von diesem Asaf. Und ich bitte dich, dass du diesen Text für uns lebendig machst, dass du zu jedem Einzelnen sprichst und dass du uns sagst, was dir wichtig ist. Und ich bitte dich, dass wir gemeinsam ein Stück mehr von dir beitragen. Der gearbeitet und er war also ein Geistlicher. Er sieht sich mit tiefen Zweifeln konfrontiert. Er hat etwas gesehen, was ihn total den Boden unter den Füßen wegzieht. In Vers 2 können wir lesen, ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen. Mein Tritt wäre beinahe geglitten. Und auch der Einstieg in den Psalm, der beginnt nämlich mit einem Bekenntnis. Gott, was da lautet, Gott ist dennoch Israels Trost für alle. Und es klingt auch schon so ein bisschen kämpferisch, dieses dennoch. Ja, es zeigt schon eine Dramatik, eine leidenschaftliche Auseinandersetzung mit dieser Frage, mit der vitalen Frage, ob dieser Gott Israels denn wirklich gut ist. Und dieser erste Vers scheint mit Wirklichkeit gut dastehen. Sie höhen über die, die ihnen mit Worten wie Solidarität, Gerechtigkeit, Nächsten und Gottesliebe kommen. Und haben dafür nur die spöttische Gegenfrage, was weiß denn schon dieser Gott, falls es ihn überhaupt gibt? Was soll er sich denn darum kümmern? Er hat sicherlich Besseres zu tun, als sich um diese Welt und um die Menschen zu kümmern. Das ist zumindest die Schilderung in dem ersten Teil dieses Psalms. Und wenn auch diese Schilderung vielleicht sehr subjektiv ist, zeigt es trotzdem, dass dieser Asaf ein wirklich reales Problem hat für ihn. Er sieht hier eine Spannung zwischen dem, was er erfährt und zwischen dem, was er eigentlich glaubt. Es ist für ihn nicht nachvollziehbar, dass es Menschen scheinbar besser geht, die nicht nach Gott fragen. Das ist für ihn total unvorstellbar. Und er selbst, derjenige, der nämlich jeden Tag in den Tempel geht, der sogar dort arbeitet und da sehr, sehr viele Stunden zubringt, irgendwie in gewisser Weise so ein Glück in seinem Leben vermisst. Hier wird sogar geschrieben, dass er sich jeden Tag von Unglück geplagt fühlt. Hast du auch schon mal erlebt, dass deine Überzeugungen, jetzt mal ganz allgemein, oder dein Glaube, nicht alles besser zu scheinen macht, zu machen scheint? Oder du dich fragst, okay, wo ist jetzt hier mein Vorteil? Was habe ich jetzt davon? Vielleicht hast du dich auch schon einmal darüber ereifert, dass deine Kollegen oder deine Nachbarn, deine Bekannten irgendwie erfolgreich glauben. Brauche ich eine andere Art, Gott zu begegnen? Brauche ich eine andere Art zu beten? Brauche ich mehr Leidenschaft? Brauche ich mehr Elan? Brauche ich vielleicht mehr Kritik? Brauche ich vielleicht eine andere Gruppe von Leuten? Vielleicht auch eine andere Gemeinde? Was mache ich falsch? Ich habe doch auch diesen Gott. Sollte es mir nicht eigentlich besser gehen als im Moment? Okay, kommen wir zum zweiten Punkt. Die Erleuchtung. Asaf möchte selbst nach dem Bekenntnissatz Gott ist gut leben. Er versucht, Gott in das Zentrum seines Lebens zu setzen und setzt sich sogar für Gerechtigkeit ein. Er hält das Gesetz, er stellt sich sogar berufsmäßig vollkommen sein ganzes Leben in den Dienst Gottes. Doch er muss feststellen, er tat das irgendwie alles umsonst. Die überlieferte Lehre von dem Tun-Ergehen-Zusammenhang, also tu Gutes und es passiert dir Gutes, funktioniert für ihn nicht. Das ist eigentlich das, was er immer glaubte. Und das ist vielleicht auch das, was ihn dahin gebracht hat, all diese Dinge zu tun. Eigentlich wäre es die richtige Frage, die richtige Folge, so resümiert er hier in dem Psalm, es den Gottlosen gleich zu tun. Aber irgendwas hält ihn davon ab. Irgendwas hält ihn bei Gott. Asaf durchläuft in diesem Psalm eine Veränderung. Ja, da, wo vorher Neid war, ist jetzt Zufriedenheit. Da, wo vorher Zweifel waren und Verzweiflung, ist jetzt Freude am Ende des Psalms. Asaf war sehr neidisch gewesen. Doch jetzt hat er irgendwie zum Ende des Psalms, hat man das Gefühl, hat so ein Stück weit Frieden gefunden. Er hat erkannt, dass es keinen Grund gibt, auf ein Leben ohne Gott neidisch zu sein. Denn ein Leben ohne Gott hat keinen Bestand über den Tod hinaus. So ist seine Schlussfolgerung. Wir finden das in den Versen 18 bis 20. Und es ist eigentlich sehr interessant, wie diese Verse noch ausgedrückt sind, weil man hat das Gefühl, so richtig über den Berg ist, wenn ich und Gott nicht habe, was bringt das? Das ist ein Resümee. Wenn ich Gott habe, dann habe ich alles, was Bestand hat. Gott, wenn ich nur dich haben kann. Und Asaf merkt in diesem Psalm, in diesem Prozess des Psalms, dass das Problem bei ihm selbst lag. Nicht die Fixierung auf die sogenannten Gottlosen, nicht die Selbstbemitleidung führen zu einer Lösung, sondern er merkt, dass er selbst wie ein Narr verständnislos war. Ja, ich finde das ein sehr schönes Bild, wie verständnislos wie ein Tier. Ja, wenn man irgendwie mal auf der Weide gestanden hat und vor einer Kuh stand und versucht irgendwie mit der zu kommunizieren, kommt man einfach nicht durch. Ja. Man kann mit der versuchen, nett zu reden oder sie anzuschreien, aber die ist verständnislos wie ein Tier. Und so hat er sich gefühlt. Ich finde das ein wunderschönes Bild. Er merkt, dass sein Glauben irgendwie verdreht war. Irgendwas hat ihm gefehlt, um ein bisschen mehr zu verstehen als so eine Kuh. In der Spannung zwischen dem eigenen Glaubenskonstrukt und der Realität war nicht die Realität das Problem, so wie es am Anfang des Psalms noch aussah, sondern sein eigener Glaube, das, was er glaubte. Asaf dachte nämlich immer, wenn ich nur fromm genug bin, wenn ich jeden Tag in diesem Tempel singe und vielleicht noch ein zusätzliches Lied singe, dann muss mir doch Gott alle meine Wünsche erfüllen. Aber das ist nicht passiert. Und es hat ihn fertig gemacht. Es hat ihn in eine Krise in eine Krise gebracht. Es war schon nicht nur das gelbe oder das rote Lämpchen am Auto, sondern vielleicht schon der kurz vor dem Motorschaden. Aber diese Krise war für ihn heilsam. Es hat seinen Glauben, seine Vorstellung von Gott erweitert. Es hat das gesünder gemacht. Was folgt nun darauf? Ich habe mich gefragt, wie oft benutze ich vielleicht Gott als einen der besten Helfer für meine Selbstverwirklichung, für mein Ich-Sein? Und wie oft benutze ich ihn vielleicht auch zu Unrecht? Und ich finde es auch eine gute Frage, warum bringt es mich zum Zweifeln, wenn es meinem Nachbarn besser geht? Warum bringt es mich vielleicht in eine Krise, wenn ich auf einmal das Gefühl habe, dass jemand anders unbeschwerter durch das Leben geht als ich? Und eine interessante Frage, die man sich daraus folgend eigentlich stellen muss, ist, was sagen meine Krisen oder meine Zweifel über meinen Glauben aus? Darüber, wie geartet mein Glauben ist, welche Kernpunkte es in meinem Glauben gibt und was ich mir von Gott erhoffe. Und wo bin ich vielleicht am meisten enttäuscht von Gott? Und wo muss mein Glaube vielleicht gesünder werden oder sich erweitern? Okay, kommen wir zum dritten Abschnitt. Begegnung mit Gott. Die Frage ist, wie ist Veränderung bei diesem Asaf hier geschehen? Wenn man auf die Verse 16 und 17 schaut, merkt man, wie er vielleicht am Höhepunkt seiner Krise war. Er dachte nach, aber es war für ihn schwer zu begreifen. Er merkte seine Denkfähigkeit, sein Kopf, das ist hier nicht mehr, er kommt damit nicht mehr weiter. Er ist hier total an seine Grenzen gekommen und er muss aufgeben. Und dann folgt, bis ich in das Heiligtum Gottes gegangen bin und merkte ihr Ende. Mitten in seiner Krise ging er in diesen Tempel. Und das ist schon fast ironisch, dass das hier erwähnt wird, weil was hat er denn sonst gemacht, wenn er da gearbeitet hat? Ja? Hat er woanders gearbeitet? Er ging in den Tempel, hat er sonst jeden Tag auch gemacht. Aber diesmal war etwas anders. Sonst wäre es wahrscheinlich nicht so explizit erwähnt worden. Er begegnete wirklich Gott und merkte ihr Ende. Asaf bemerkte in dieser Begegnung eine Konfrontation mit der Ewigkeit. Dieser Gott ist nicht vergänglich, aber alles andere schon. Und auch die Dinge, denen ich vielleicht so oft nachjage oder denen ich hier in meinem Konflikt, in meiner Krise nachjage, die werden auch irgendwann keine Rolle mehr spielen. In seinem Fall war es eben speziell der Wunsch nach einem glücklichen, unbeschwerten und so weiter Leben. Es wird eine Zeit kommen, in der mein jetziges Maß an irdischem Erleben unter den anderen Maßstäben zu betrachten sein wird. Das Wertepool, die Ziele, mein glückliches Lebenskonstrukt wird einmal in Schall und Rauch vergehen. Wenn ich diesem Gott begegne, dann wird glücklich irgendwie anders definiert. Und das ist das, was dieser Asaf hier festgestellt hat. Und vielleicht ist es sehr schwer nachzuvollziehen, diesen Kontrast sich mal vor Augen zu führen zwischen dem, was jetzt ist und dem, was vielleicht einmal in der Ewigkeit sein wird. Ich finde, das ist schon sind sehr stark konträre Kontexte. Ich kann mir nicht richtig vorstellen, was wird mal über mich hinaus sein. Aber vielleicht, wenn man sich mal Situationen nimmt, wo das Gefälle nicht so stark ist. Also setze mal dein Leben in einen anderen Kontext. Vielleicht auf einen anderen Kontinent. Was wäre dann anders? Was wäre, wenn du nicht in so einem wohlhabenden Kontinent aufgewachsen wärst, wie eben hier in Mitteleuropa oder in Europa? Was wäre denn anders? Oder setze mal dein Leben in den Kontext von anderen Einkommensverhältnissen. Ja, angenommen, du hast gerade einen relativ normalen Job und verdienst vielleicht gut bis normal bis gut. Was wäre, wenn du auf einmal diesen Job verlieren würdest? Was wäre auf einmal, wenn du wieder mit dem Regelsatz von deinem BAföG klarkommen müsstest? Oder vielleicht mit dem Regelsatz von Hartz IV? Was wäre, wenn du mit diesem durch viele Statistiken errechneten Wert klarkommen musst, mit dem man doch in Deutschland sehr gut leben könnte, vermeintlich? Wie würdest du dann mit deinem Geld umgehen? Was wäre, wenn du sagst, okay, mit welchem Recht steht es mir zu, dass ich so unglaublich viel mehr Geld eigentlich habe, als dieser Regelsatz da irgendwie ist, mit dem Leute klarkommen müssen und es auch erstaunlicherweise wirklich tun? Mit welchem Recht habe ich das Recht zu sagen, mir steht das alles zu? Diesen Job, den ich habe, das ganze Geld, was ich habe, egal wo es herkommt, das steht mir zu. Mit welchem Recht kann ich sagen, ich kann nicht auch mit einem gewissen Minimum auskommen? Das wäre doch wirklich radikal, oder? Aber wohl nur zu denken, wenn ich mich mal in einen anderen Kontext setze. Und generell ist wahrscheinlich diese Frage, welchen ewiglichen Wert hat meine aktuelle Lebensführung? Also welchen Wert hat das, was mir gerade wichtig ist, in einem Kontext der Ewigkeit? Ja, oder noch ein weiteres Beispiel. Was wäre mit meinem aus dem Glauben heraus motivierten politischen Engagement, wenn ich auf einmal als eine Minderheit in einem undemokratischen Land, Staat, Land, Diktatur, wie auch immer, unterdrückt werden würde? Oder was wäre mit meinem Engagement für soziale Gerechtigkeit, wenn ich meine gerade noch bezahlbare gemietete Wohnung einmal verlieren würde? Wie würde sich mein politisches Engagement für gerechte Mieten, was auch immer, für ein Allgemeintum, wie würde sich das auf einmal ändern? Mein jetziges Erleben in einem anderen Kontext zu stellen, lässt für mich eine ganze Reihe von Fragen irgendwie an die Wasseroberfläche hochkommen. Und ganz ehrlich gefragt, ich frage mich gerade oft, ob ich wirklich radikal genug bzw. konsequent genug die Ewiglichkeit Gottes in mein Leben einbeziehe. Gott meint es gut mit dir. Gott meint es gut mit uns. Gott gibt alles für uns. Ich habe vielleicht versucht, diesen Gott zu benutzen für meine Lebensverwirklichung. Ich habe in dem Sinne nicht Gott selbst wirklich gewollt für mich. Ich habe mich irgendwie weit von ihm entfernt, doch Jesus bringt mich nach Hause. Gott wird Mensch und er geht den weitesten Weg. Er geht bis zum Kreuz und er steht wieder auf. Er ist für mich gestorben und für mich wieder auferstanden, um eine Gemeinschaft und eine Begegnung mit diesem Gott zu schaffen. Und wenn ich mir das Leben und Wirken von diesem Jesus anschaue, dann kann es mir helfen, diese Hoffnung, Gott ist gut mit mir, nicht zu verlieren. Gerade in Phasen, in denen ich vielleicht gerade in dieser Spannung stehe, wie dieser Asaph ist hier am Anfang dieses Buches, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren, für ein, und jetzt kommt das magische Wort, gesegnetes Leben. Ja? Was vielleicht meint, gesund, immer behütet, keine Schicksalsschläge und so weiter. Ich denke, dass es Gott wirklich gut mit mir meint. Davon bin ich wirklich überzeugt. Ja? Dieses Bekenntnis würde ich versuchen, vielleicht auch mit dem Dennoch, aber trotzdem es zu sprechen, wie es hier in Vers 1 ist. Aber muss das konsequenterweise für mich bedeuten, dass ich ein gutes Leben habe und auch in dem Sinne, wie ich es vielleicht definieren würde? Es gibt eine Geschichte im Buch Jesaja, die mich schon länger fasziniert. Und die würde ich gerne noch vorlesen und noch mal kurz darüber sprechen. Und zwar kommt sie aus Jesaja 6, Vers 1 bis 10. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihn, das sind so Engel. Ein jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig ist der Herr Gott Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich: Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen und mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und berührte meinen Mund und sprach: Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach: Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach: Hier bin ich, sende mich. Und er sprach: Geh hin und sprich zu diesem Volk, höret und versteht's nicht, sehet und merket's nicht. Verfettet das Herz dieses Volkes und ihre Ohren verschließe und ihre Augen verklebe, dass sie nicht sehen mit ihren Augen, noch hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit ihrem Herzen und sich nicht bekehren und genesen. Das ist quasi eine sehr interessante Geschichte. Es ist eigentlich die Berufungsgeschichte für den Propheten Jesaja. Wohl der wichtigste Prophet in der Geschichte Israels. Jedenfalls der mit dem dicksten Buch in der Bibel. Er hat hier eine Begegnung mit Gott. Und der erste Teil ist ganz interessant, denn hier geht es irgendwie um seinen Mund, um seine Lippen. Er sagt: Ich habe unreine Lippen, und dann werden sie mit dieser Kohle berührt. Und das steht, dieser Mund, diese Lippen, das steht für symbolisch für die rhetorischen Fähigkeiten dieses Jesajas. Ja? Also er war schon vorher auch ein guter Redner, ein guter Sprecher, hatte gute Sprechfähigkeiten, unglaublich gut. Wahrscheinlich war es auch das, worüber er sich definiert hat. Er wusste: Wenn ich auf die Bühne gehe, hören mir die Leute zu. Das war etwas, worauf er sich etwas einbilden konnte. Aber hier sagt er, in der Begegnung mit Gott sagt er: oh weh, ich vergehe. Absoluter Perspektivwechsel. Er merkt das, was ihm immer so unglaublich wichtig war, wo er wusste, dass er Dinge mitmachen kann, die sind auf einmal weggewischt. Aber noch beeindruckender finde ich eigentlich den Rest der Geschichte. Als die Frage aufkommt: Wen soll ich senden? Gott fragt: Wer möchte mein Bote sein? Wer möchte zu diesem Volk sprechen? Da sagt dieser Jesaja, ohne eigentlich direkt gefragt zu sein: Ich. Und was ich noch beeindruckender finde, ist die folgenden Verse, die dann diese Situation beschreiben. Denn sein Auftrag ist eigentlich absolut zum Scheitern verurteilt. Es geht sogar so weit, dass in den nächsten Versen noch gesagt wird, dass dieses Land dem Erdboden gleichgemacht wird. Also dass alles bergab geht. Und dass er eine Botschaft verkünden soll, die eigentlich niemand hören will. Dass er etwas den Leuten sagen soll, zu Leuten über Gott reden soll, die sich überhaupt nicht dafür interessieren. Also lieber Jesaja, du wirst kein einziges Mal Lob oder Anerkennung für das bekommen, was du, wofür du dich in deinem ganzen Leben jetzt verschreiben wirst, indem du diesen Auftrag annimmst. Wer will den Job eines Redners zu Leuten, die nicht hören werden, die nicht nur hören wollen, nicht hören werden? Wer will den Job eines geistlichen Leiters, eines Propheten für Leute, die überhaupt kein Interesse an Gott haben? Dieser Jesaja sagt: Ja, ich will das. Und das finde ich sehr beeindruckend. Die Nähe zu Gott, Gott nahe zu sein, ist für ihn wichtiger als das, was er vielleicht an Erfolg, an Anerkennung, an Spaß, an Freude, an diesen Job wiederbekommen könnte. Dieses bei Gott sein ist ihm wichtiger als alles. Vielleicht auch als alles, was er sich von einem ordentlichen Job kaufen könnte. Die Konsequenz aus dieser intensiven Begegnung, die er hier hat, Mit diesem Gott ist für Jesaja wichtiger als alles, als alle seine irdischen Pläne, die er vorher hatte, als alle Maßstäbe, die er vorher hatte. Und das finde ich sehr beeindruckend. Er will diesen Job machen, er will, das Wichtigste, was für ihn ist, ist diesem Gott nahe zu sein. Lasst es uns Jesaja gleich tun. Amen.